Guten Morgen nochmal, ihr Lieben, alle zusammen. Wir haben ja in dieser Predigtreihe über das Evangelium in den vergangenen Wochen das schon so ein bisschen kennengelernt und herausgespürt, dass das Evangelium eine rettende und verändernde Kraft ist. So haben wir es kennengelernt. Und dabei wurde deutlich, dass es beim Evangelium ja nicht nur um so ein einmaliges Ereignis geht, mit dem dann alles für unser weiteres Leben erledigt ist. Dieses Starterlebnis, was man ja vielfach auch als Bekehrung bezeichnet, also diese Annahme der guten Nachricht, ist sicherlich ein ganz wichtiges Ereignis in unserem Leben, aber es ist erst ein Anfang, es ist ein Doppelpunkt. Und so notwendig wie dieses Erlebnis ist, so notwendig ist es dahinterher, dass wir konsequent und permanent das Evangelium in unserem Leben umsetzen. Es geht darum, dass wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Evangelium leben. Und das ist ja auch schon in der Anmoderation, in der Begrüßung von Guido deutlich geworden. Darum soll es heute gehen, in diesem Thema, das Evangelium, mein Leben, meine Freiheit, meine Entscheidung. Und die Frage dahinter ist die, sind wir eigentlich bereit, alles das, was wir so als meins bezeichnen und beanspruchen, der Botschaft des Evangeliums unterzuordnen? Und im Kinderbeitrag ist das schon gut deutlich geworden. Wir wollen uns dazu heute mit der Geschichte des Propheten Jona befassen, weil er ganz gut spiegelt, und dieses Buch Jona spiegelt sehr gut für uns, dass unsere Pläne und Gedanken sehr oft im Widerspruch zu unserem eigentlichen Auftrag stehen. Bei Jona können wir das ein Stück weit sehen, wie das ist mit mein Leben, meine Freiheit, meine Entscheidung, wie das im Widerspruch steht zu dem eigentlichen Missionsauftrag. Wir werden aus dem Buch Jona heute nur ein paar kurze Passagen hören. Doro hat das ja schon wunderschön vorbereitet, indem sie den ersten Teil des Buches uns schon nahegebracht hat. Aber es lohnt sich sicher, wer es noch nicht getan hat, diese vier kurzen Kapitel einmal im Zusammenhang zu lesen. Das kann man dann gut heute Nachmittag auch noch nachholen. Wir wollen aus diesem ganzen Buch drei Aspekte uns genauer anschauen. Nämlich das erste, Gottes Auftrag an Jona und seine Reaktion. Das zweite, Jonas Predigt und seine Sicht der Realität. Und schließlich das Fazit daraus, Gott will dich gebrauchen und will dein Denken prägen. Zu dem ersten, Gottes Auftrag und Jonas Reaktion, wollen wir die ersten drei Verse lesen aus Jona 1, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, mache dich auf. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Gott stört gewissermaßen Jona in seinem Alltag. Wir haben gelesen, sein Wort geschah zu Jona. Nun ist das eine Formulierung, die wir in der Bibel recht häufig finden, genau genommen über 140 Mal und davon vorwiegend im Alten Testament. Wird ganz oft gebraucht, wenn Gott seine Propheten anspricht, dann heißt es, und das Wort geschah zu so und so. Das ist vorwiegend im Alten Testament so gebraucht. Was damit zum Ausdruck kommt, wenn Gottes Wort geschieht, ist eigentlich das, Gott handelt durch sein Wort. Auf sein Wort hin entstand, oder man könnte auch sagen, geschah die Schöpfung. Und wenn Gott uns anspricht, ist das keine beiläufige Bemerkung, die er uns so mal eben en passant weitergeben will, sondern sein Wort will rettende und helfende und prägende Kraft auch bei uns entfalten. Gottes Wort geschieht, damit sein Reich dadurch gebaut wird. Und da ist die Frage, ist unsere Verbindung zu Gott so eng, dass sein Wort zu uns wirklich geschehen kann. Das heißt, kann sein Wort Wirksamkeit in unserem Alltag entfalten. Jona hört Gottes Auftrag und flieht. Wir haben das eben schon im Kinderbeitrag sehr schön gehört. Wenn wir uns Berufungsgeschichten in der Bibel anschauen und lesen, dann lesen wir ganz oft, dass Gott ruft und dann heißt es, und er oder sie machte sich auf. Also zum Beispiel Abraham, der aus Ur in Chaldäa von Gott gerufen wird, und dann heißt es, und er machte sich auf. Oder wenn wir die Berufungsgeschichten der Jünger lesen, dann können wir das auch nachvollziehen, dass sie auf das Wort hin aufstanden und mit Jesus gingen. Hier heißt es aber Jona machte sich auf und geht in die entgegengesetzte Richtung. Warum? Zunächst denke ich, hatte er ganz schlicht Angst um sein Leben. Die Assyrer und besonders die Nineviten hatten den Ruf einer äußersten Brutalität. Und diesen Leuten eine Gerichtsbotschaft zu überbringen, das schien Jona wirklich keine gute Idee. Und dazu kam dann auch noch, dass die Assyrer zu den Erzfeinden Israels zählten. Und warum sollten gerade sie die Chance zur Umkehr und auf Rettung erhalten? Gott hatte Israel doch schließlich versprochen, dass er auch gegen seine Feinde kämpfen wolle. Wir kennen alle den Auftrag Jesu an uns. Aus Matthäus 28, den sogenannten Missionsbefehl, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und die Frage ist, passt dieser Auftrag in deinen und meinen Alltag oder empfinden wir diesen Auftrag eher als eine unbequeme Störung? Und die Frage ist, in welche Richtung brechen wir dann auf? Wo ist unser Tarsis? Ist unser Tarsis vielleicht unsere Komfortzone? Und auch, welches Bild haben wir von den Menschen außerhalb unseres eigenen engen Bezugskreises? Wen stufen wir da als unsere Assyrer ein? Oder wo sehen wir vielleicht Bedrohung? Sind Menschen aus anderen Kulturen und Religionen, die vielleicht sogar dem Christentum feindlich gegenüberstehen, deswegen auch unsere Feinde? Jona kannte Gott gut und er war Teil des auserwählten Gottesvolkes, des Volkes Israel. Er war also insofern in Sicherheit. Gottes Wirken in diesem auserwählten Volk war natürlich höchst willkommen. Und insbesondere war Gottes Wirken dann willkommen, wenn es sich um Hilfe bei kriegerischen Auseinandersetzungen handelte. Jona hatte das erlebt, dass Gott trotz eines götzendienerischen Königs Jeroboam II. Das Staatsgebiet Israels wiederhergestellt hatte. Können wir nachlesen in 2. Könige 14. Dieses Verständnis, das war das, was Jona als sein Leben verstand. Und das wollte er sich auch nicht nehmen lassen. Seine Verbindung zu dem allmächtigen Gott war vor allem und zunächst die Absicherung seines persönlichen Lebens und das seines Volkes. Sind da nicht auch ganz verblüffende Parallelen zu uns? Ja, wir dürfen es seit Karfreitag und Ostern wissen, dass unsere Rettung feststeht, wenn wir die Bekehrung, diese Umkehr zu Gott erlebt haben. Ja, wir dürfen es wissen, dass wir Gottes Versprechen auf eine Ewigkeit bei ihm haben. Ja, wir sind dann in Sicherheit. Aber wie viel Ich-Bezogenheit steckt in meinem Glauben? Ist so die oberste Prämisse, Hauptsache, ich bin gerettet? Und haben wir vielleicht auch Angst vor der Konfrontation, wenn wir unseren Glauben bekennen? Gott sei Dank müssen wir ja hier bei uns in unserem Land nicht wie Christen in anderen Teilen der Welt uns davor fürchten, dass wir wegen unseres Bekenntnisses um unser physisches Leben fürchten müssen. Die Frage ist, Wie viel Jona steckt in dieser Beziehung in uns? Wo ziehen wir, bewusst oder unbewusst, Grenzen und Mauern? Vor Gott kann man sich nicht verstecken. Und Jona erhält dann ein zweites Mal Gottes Auftrag und wir schauen uns seine Predigt an. In Kapitel 3, Jona 3, 1 bis 4 und Vers 10 lesen wir: Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und dann noch im Vers 10: Und Gott sah ihre Taten, die Taten der Niniviten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Vor diesem zweiten Ruf Gottes an Jona lesen wir von Gottes Eingreifen wegen Jonas Ungehorsam. Er erlebt, was David im Grunde im Psalm 139 niedergeschrieben hat, in den Versen 7 und 12. Da schreibt er: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Das Schiff mit Jona kommt in einen großen Sturm und gerät in Seenot. Und Jona begreift dann endlich, dass dieser Sturm ihm gilt, und er lässt sich, wie wir das im Kinderbeitrag gehört haben, ins Meer werfen. Und Gott beendet seine Geschichte mit Jona an dieser Stelle nicht, sondern er schickt einen Spezialfisch, der Jona verschluckt und nach 3 Tagen unversehrt an Land spuckt. Und Jona scheint da wirklich zur Besinnung zu kommen. Wir haben das auch eben im Kinderbeitrag schon gehört. In Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, wie Jona im Bauch des Fisches Gott anbetet und Versprechungen macht. Jona 2, Vers 10: Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Jona erlebt so Gottes Gnade und seine Rettung hautnah. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare und ideale Basis für seine Verkündigung. So etwa nach dem Motto: Leute, ich habe es selbst erlebt, Gott ist barmherzig und Gott rettet, und wendet euch um zu ihm, damit ihr das auch erlebt. Das wäre vielleicht so der Tenor, den wir uns vorstellen für seine Verkündigung. Ja, nach diesem zweiten Aufruf geht Jona nun nach Ninive, um dort Gottes Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Aber wenn man den Text genau liest, dann stellt man fest, das scheint so eine Art widerwilligen Gehorsams zu sein. Es ist nicht getrieben von der eigenen Rettung, diese Botschaft weiterzugeben, sondern es ist so ein bisschen der Zwang: Ich muss jetzt Gott gehorchen, ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn ich das nicht tue. Und entsprechend schroff ist auch seine Predigt. Das, was uns überliefert ist von der Predigt, heißt: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da finden wir keinen Hinweis auf die Rettungsmöglichkeit, wenn sie zu Gott umkehren. Und es scheint so, dass er diese Botschaft verkündet mit dem inneren Wunsch, dass Gott wirklich dieses Gericht herbeiführt, dass er innerlich distanziert ist von seinen Zuhörern und ihnen nicht die Rettung wünscht. Was prägt Jona mit seiner Verkündigung? Ich glaube, es ist die Tatsache, dass er in seiner eigenen Realität lebt. Und diese Realität ist die: Gott ist exklusiv für sein Volk, für Israel da. Und die Heiden, die anderen Völker, haben keinen Anspruch auf Gottes Hilfe. Und das Verständnis ist: Gott ist auch der Feind meiner Feinde, Gott ist der Feind von Israels Feinden. Und der Maßstab des Denkens, den Jona hier anlegt, ist der des eigenen menschlichen Gerechtigkeitsverständnisses. Das ist das, was letztlich Jonas Realitätsbild und Gerechtigkeitsverständnis prägt. Sein eigenes Bild, wie es gehen müsste und wie es ordentlich wäre. Das Erstaunliche in diesem ganzen Bericht über Jona ist das, dass Gott auch diesen widerwilligen Gehorsam Jonas gebraucht. Man könnte sagen, dass er die Botschaft trotzdem segnet. Der Ninive nimmt die Gerichtsbotschaft an und zieht Konsequenzen. Wir können das in Kapitel 4 ab Vers 5 nachlesen. Gott nimmt das wahr. Und dann heißt es im Vers 10, was wir auch eben gelesen haben, er ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Was ist unsere Lebenswirklichkeit? Was prägt unseren Umgang mit den Menschen um uns her? Ist der Auftrag Jesu an uns, hinzugehen, in alle Welt hinzugehen, eher eine lästige Pflicht, die wir so nolens volens ausführen? Und mit welchen Augen sehen wir die Menschen um uns her? Ist es ein Blick der ängstlichen Abwehr? Oder ist es der Blick mit Gottes Augen und mit seiner Liebe? Wo ziehen wir vielleicht bewusst oder unbewusst Grenzen? So etwa nach dem Motto, bei diesem oder jenem hat es ja doch keinen Zweck, wenn ich ihm die gute Nachricht bringe. Oder ist vielleicht unser eigenes Bibel- und Gemeindeverständnis, unsere eigene Gemeindeform eine Grenze, weil wir alles außerhalb dessen als Realität ablehnen? Wenn das so ist, dass wir unser eigenes Verständnis, unsere eigene Gemeindeform über alles stellen, dann allerdings stellen wir dieses Verständnis auch über Gott und selbst und seine Gnade. Das muss uns bewusst sein. Das ist aber nochmal ein ganz anderes eigenes Thema eigentlich. Wir müssen uns hier fragen, wie viel Jona steckt hier in mir und in meinem Denken? Wie authentisch leben wir das Evangelium, die gute Nachricht von der Liebe und Gnade Gottes? Wo brauchen wir Gottes zurechtbringendes Eingreifen, um nach seinen Gedanken zu leben und Gottes Realität zu erkennen und anzuerkennen? Dieses Zurechtbringende brauchen wir, weil das der dritte Punkt ist. Gott will dich ja gebrauchen und will dein Denken prägen. Das letzte Kapitel des Jona-Buches zeigt uns, dass Jona seinen Dienst nun in Ninive beendet hat und sich sozusagen auf die Zuschauertribüne begibt. Vorher lesen wir davon, dass er richtiggehend zornig wurde und Gott dessen Güte und Barmherzigkeit zum Vorwurf macht. Er macht das, weil die Barmherzigkeit Gottes seinem Gerechtigkeitssinn völlig zuwiderläuft. Lieber will er sterben, als sich damit auseinanderzusetzen. Und wie geht Gott mit diesem eigenwilligen und eigensinnigen Boten um? Gott sieht Jona, der in seinem heißen Zorn gefangen ist. Und er tut das, was menschlich erstmal ganz gut wirkt. Er verschafft ihm Schatten und Abkühlung. Das Kapitel 4 berichtet davon, dass Gott eine Rizinusstaude über Nacht wachsen lässt, die Jona Schatten spendet. Und die Reaktion Jonas ist sehr prompt. Er freut sich über diese unverhoffte Erleichterung und dass er einfach jetzt da so auf dieser Zuschauertribüne, nicht mehr auf der Tribüne, sondern sozusagen in der Loge sitzt. Aber Gott lässt diesen Rizinus in der nächsten Nacht verdorren und schickt dazu am nächsten Tag noch einen besonders heißen Ostwind, der Jona viel Mühe macht. Und auch da ist Jonas Reaktion wieder prompt. Er wünscht sich ein zweites Mal, dass er doch lieber sterben möchte, als sich das weiter mit anzuschauen. Und man fragt sich, warum mutet Gott dieses Wechselbad der Gefühle Jona zu? Ich glaube, es geht darum, dass Jona lernen soll, sein Denken und sein Empfinden nicht vom Vordergründigen und Äußeren bestimmen zu lassen. Dass er vielmehr begreift, dass es um Gottes Plan und nicht um Jonas Vorstellungen geht. Dass er versteht, dass Gott ihn aus seiner Gefangenschaft, seiner eigenen Gedanken herausholen will. Gottes Gedanken zielen ja auf Hoffnung und auf Zukunft. In Jeremia 29, Vers 11 lesen wir: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Diese Hoffnung und Zukunft, diese Perspektive Gottes geht weit über das menschliche Denken und die Gedanken Jonas hinaus. Und so ärgerlich es für Jona erscheint, Gottes Friedensgedanken schließen eben alle Menschen ein, auch die, die ihm unsympathisch oder feindlich waren. Wir haben uns eingangs gefragt, wo unser Ninive ist und wer unsere Assyrer sind. Wir haben vielleicht in manchen Situationen auch Gottes Eingreifen zu unseren Gunsten erhofft, dass er uns Gerechtigkeit verschafft und dabei unser Gerechtigkeitsverständnis zum Maßstab gesetzt. Und wenn Gott dann nicht so eingegriffen hat, dann kann es sein, dass wir uns ermüdet und enttäuscht zurückgezogen haben, ähnlich wie Jona. In diesem letzten Abschnitt des Jona-Buchs nimmt Gott uns mit in seine Gedanken. Und er möchte unsere Gedanken sozusagen ausrichten und weiten. Er möchte unseren Blick weglenken von unserem ich-bezogenen Standpunkt. Er möchte uns weglenken von unserem menschlichen Gerechtigkeitsverständnis. Und er möchte uns unseren Blick hinwenden zu den Menschen um uns her und hin zu dem rechten Verständnis von Gottes Liebe. Er möchte uns hinlenken zu der Rettung, die Gott im Sinn hat für die Menschen um uns her. Und er möchte unseren Blick hinlenken dazu, dass wir erkennen, wie Gott sein Reich bauen will und dass das sein eigentliches Ziel ist. Das Buch Jona schließt mit Gottes Frage an Jona. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive? Es ist interessant, wenn man das Buch liest, es endet ganz unvermittelt mit dieser Frage. Es bleibt insofern bei einem offenen Ende. Und ich glaube, es ist genau dieses offene Ende mit dieser am Schluss stehenden Frage Gottes, das uns herausfordert, unsere eigene Antwort zu geben. Die Antwort zu geben, wie verwalten wir die gute Nachricht, das Evangelium, das uns anvertraut ist. Ist das Evangelium unser ängstlich gehüteter Besitz, den wir nur den passenden Menschen weitergeben, denen, die es in unseren Augen wert sind? Wie ist deine Bereitschaft, Gottes Ruf auch bei unbequemen Aufträgen zu folgen? Bist du bereit, das, was du nennst, mein Leben, meine Freiheit, meine Entscheidungen, Gottes Gedanken unterzuordnen? Gott möchte uns so gerne einbinden in seine Arbeit. Und er möchte so gerne unser Denken prägen, dass wir mehr und mehr ihm ähnlicher werden in unserem Denken. Und er möchte so gerne, dass es bei uns Realität wird, was Paulus an die Korinther schreibt im zweiten Brief, Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir von innen heraus erneuert werden, dass unser Denken mehr und mehr auch dem Denken Gottes angeglichen werden kann, dass Gott uns gebrauchen kann für seine Aufträge, dass sein Wort bei uns geschehen kann und damit auch in unserem Umfeld geschehen kann. Dass Gott uns gebrauchen kann als seine Boten, die nicht widerwillig gehen und sein Wort verkünden, sondern die getrieben von dieser Liebe Gottes, die wir selbst erlebt haben, getrieben sind von dieser Liebe Gottes, das auch weitergeben. Das wünsche ich uns sehr, dass Gott uns das schenkt und dass wir diese rechte Antwort auf diese offene Frage am Schluss des Buches geben. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für diesen ehrlichen Bericht über Jona. Wir danken dir, dass dein Wort uns nicht verschweigt, wo Menschen dir vor dir weggelaufen sind, wo sie nicht das getan haben, was du wolltest. Und wir danken dir auch dafür, dass du so gnädig auch mit Jona umgegangen bist, dass du ihn zurechtgebracht hast. Und du möchtest das auch mit uns tun. Du möchtest da, wo wir vor dir weggelaufen sind oder vielleicht noch auf der Flucht vor dir sind, möchtest du uns erreichen mit deinem Wort, mit deinen Gedanken, mit deiner Liebe. Und du möchtest uns als Kanal für deine Liebe zu unseren Menschen um uns her gebrauchen. Und schenk du, dass wir wirklich offene Kanäle sind, dass deine Liebe durch uns weiterfließen kann, dass deine Botschaft durch uns fließen kann, dass wir sie nicht ängstlich verpacken und verstecken vor anderen, sondern dass wir es wirklich mit Freuden bekennen, was du für uns getan hast. Lass du uns in unserem Alltag wirklich Boten von deiner Liebe sein und zur rechten Zeit das rechte Wort haben. Amen.